Jeder, der an der Uni Zürich studiert, kennt es. Das überdimensionale blaue Sofa im Lichthof. Aber die wenigsten wissen, wieso das eigentlich dort steht. Oder besser gesagt, für wer es einsteht. Auf dem blauen Sofa hat es ein Muster mit weißen Schriftzeugen. Die Unterschrift von der Emily Kempin-Spiri, wie ich vor ein paar Monaten herausgefunden habe. Wer ist Emily Kempin-Spiri? Nur die erste Juristin von Europa, die notabene an der Uni Zürich studiert hat. Hast du das nicht gewusst? Du bist wahrscheinlich nicht allein. Obwohl die Uni Zürich so eine rebellische und unermüdliche Kämpferin für Gleichstellung hervorgebracht hat, ist sie nie zu einem Haushaltsnamen geworden. Aber die Emily Kempin-Spiri hat Spuren hinterlassen. Im Deutschen Gesetzbuch zum Beispiel. Für meine Podcast-Folge diese Woche habe ich Trail Grunder getroffen, der einen Dokumentarfilm über die Emily Kempin-Spiri gedreht hat. Und wo, wie ich, einfach nicht glauben kann, dass wir nicht mehr über die beeindruckende Zürcherin reden.
Also Ihre Artikel sind ja im Deutschen Gesetzbuch drin. Das muss man mal schaffen. Also dort habe ich also das Gefühl gehabt, das ist so riesig und das weiß man nicht. Die sind von ihr. Also das ist ja der Wahnsinn. Eine Schweizerin, die in New York war, hat den Artikel zum Familienrecht geschrieben im Deutschen Gesetzbuch.
Wow.
Willkommen bei Turicana. Ein Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Britscher. Emily Spiri ist 1853 in Zürich Altstädte auf die Welt gekommen. Falls euch der Name Spiri bekannt vorkommt, die Emily war die Nichte von der Johanna Spiri, also dieser Johanna Spiri, Autorin von Heidi. Ihr Vater, der Johann Ludwig Spiri, war ein einflussreicher Pfarrer. 1865 wurde er Diakon der Kirchengemeinde Neumünster geworden und die Familie ist in die Stadt gezogen, wo Emily dann Zeck gemacht hat. Nachdem sie die Schule abgeschlossen hat, ist ihr Leben für ein paar Jahre so verlaufen wie bei den meisten Töchtern aus gut bürgerlichen Haushalten in dieser Zeit. Sie ist für ein Jahr Französisch lernen in Neuenburg, ist dann wieder zurückgekommen, um der Mutter daheim im Haushalt zu helfen und hat nebenbei noch Englisch gelernt und ihre Französischkenntnis verbessert. 1875, mit 22, hat sie dann gegen den Willen von ihrem Vater, Walter Kempin, geheiratet. Der junge und mittellose Pfarrer der Gemeinde Engi. Ihr Vater hat ihr wegen dem sogar ein Mitgift verweigert. Damals ein grosser und wichtiger Beitrag von der Familie von der Brut an den Haushalt. Zwischen 1875 und 1879 haben Emily und Walter zusammen drei Kinder bekommen. Die älteste Tochter, Gertrud, einen Sohn namens Walter und nochmal eine Tochter. Agnes. So weit, so durchschnittlich zürcherisch bürgerlich. Aber nach ein paar Jahren, wo sich Emily ausschließlich dem Kind und dem Pfarrhaushalt gewidmet hat, ist für die Jungfamilie nicht mehr so rund gelaufen. Ich glaube, man kann Walter Kempin als einen Träumer bezeichnen. Er hat sich sehr für die Armen eingesetzt und teils sehr kontroverse Meinungen gehabt. Er hat darum immer mehr Probleme mit seiner Kirchengemeinde bekommen. Und irgendwann hat er dann seinen Job als Pfarrer gekündigt und ist Redaktor von zwei Zeitungen geworden. Eine davon hat passenderweise «Der Philanthrop» geheissen. Für die Familie hat das bedeutet, dass sie kein regelmäßiges Einkommen mehr hatte. Es gibt leider nur wenig, also insgesamt 4 persönliche Dokumente von der Emily selber, was es schwierig macht zu sagen, warum sie gewisse Entscheidungen gefällt hat. Aber schon bevor Walter mit seiner Stelle als Pfarrer aufgehört hat, hat sie sich entschieden zu studieren. Zuerst hat sie aber mal Matur machen. Und die hat sie dann auch im April 1885 bestanden. Im Alter von 33. Eine Woche später hat sie sich für ein Jurastudium an der Uni Zürich immatrikuliert. Damals ist jede Frau, die studieren wollte, als radikal und neuartig empfunden worden. Aber für Jura hat das besonders gegolten. Sie hat sich für ihren Studienplatz beim Dekanat bewerben und sie hat ihre Motivation zu studieren so umschrieben.
Und da inzwischen der Ernst des Lebens an mich herangetreten war, wurde ich mit Entsetzen gewahr, dass meine Bildung mich im Notfalle auf keinem einzigen Gebiete menschlicher Tätigkeit befähigen würde, etwas zu leisten. Überall halbes Können und weniger als halbes Wissen.
Als Pfarrfrau und Tochter eines angesehenen Zürcher Beamten hat Emily zu dieser Zeit nicht einfach irgendwo als Bedienstete arbeiten können. Sie hat den Job wegen ihrem gesellschaftlichen Status auch gar nicht bekommen. Darum war das Studium grundsätzlich eine standesgemäße Lösung. Aber die meisten Frauen, die studiert haben und arbeiten wollten, haben zu dieser Zeit eine medizinische Ausbildung gemacht und in diesem Bereich geschafft, zum Beispiel als Krankenschwester oder im Fall der Pionierin Mariheim Vögtlin als Ärztin. 1885 hat es in der Schweiz noch keine Frau gegeben, die beruflich im juristischen Bereich tätig war. Der Widerstand, den Emily gegen die Gesellschaftsnormen geleistet hat, ist auch, was Rahel an der Emily Kempin-Spiri fasziniert.
Ich denke, einerseits ist es der Mut, den diese Frau hatte. Sie hat in dem Sinne keine Vorbilder gehabt. Es hat keine Professorinnen gegeben, es hat keine Anwältinnen gegeben. Sie hat niemanden gehabt, wo sie sich daran orientieren konnte. Und sie hat sich mit 3 Kindern, einem Ehemann, der sich auch auflehnt in dieser Gesellschaft, aus einer sehr konservativen Familie heraus einfach entschieden, ich gehe studieren, ich will Anwältin werden, ich will vor Gericht Leute vertreten können. Den Mut zu haben, das finde ich umwerfend.
Wie Rahel gesagt hat, allein schon den Mut zu haben, Jus zu studieren, in dieser Zeit, ist bewundernswert. Aber wenn man dann noch daran denkt, dass Emily 3 Kinder hatte und das alles ohne finanzielle Sicherheit durchgezogen hat, das ist sehr beeindruckend und wäre es auch in der heutigen Zeit noch. Aber man darf nicht vergessen, das war 1886. Eine Zeit, wo jede Frau, die nicht in die gesellschaftliche Ordnung gepasst hat, mindestens misstrauisch betrachtet, meistens öffentlich abgemacht worden ist. Einfacher ist Emily ihr Leben nicht geworden. Kurz nachdem sie ihr Studium angefangen hat, notabene als erste Zürcherin, die das gemacht hat, ist ihr Mann Konkurs gegangen und ein Teil von seinem Vermögen ist gepfändet worden. Auf das aber ist Walter weg von Zürich nach Deutschland und ist Redaktor bei der Remscheider Zeitung geworden. Emily ist mit den 3 Kindern in Zürich geblieben und hat weiter studiert. Das hat das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater nicht wirklich verbessert. Er war sehr konservativ und hat sich mehrfach gegen die Emanzipation von Frauen ausgesprochen. In einer öffentlichen Schrift hat er sich sogar gegen weibliche Lehrkräfte an öffentlichen Schulen gestellt. Er war sicher begeistert, als Emily angefangen hat, Jus zu studieren. Zum Glück hat das aber nicht für alle Männer in ihrem Leben gegolten.
In Zürich hat sie schon einen Mitstreiter gehabt und ich denke, ihr Ehemann war auch ganz wichtig, dass er das zulassen hat, dass er sie unterstützt hat, auch in dem, was sie gemacht hat. Und sonst waren es eigentlich vor allem Männer, die sie unterstützt haben. Da. Sie hat ein Frauennetzwerk, in dem Sinn ist mir zumindest nicht bekannt, was sie da gehabt hätte.
Zwei von der Emily ihren Professoren, der Albert Schneider und der Aloise von Orelli, haben sie an der Uni freundschaftlich aufgenommen und unterstützt. Der Albert Schneider hat ihr sogar mal finanziell geholfen. Sonst hat sie aber scheinbar nicht viele Freunde an der Uni gehabt. Im Gegenteil, sie ist regelmäßig angekrempelt und beleidigt worden, sodass sogar die Unileitung hat müssen eingreifen. Aber sie hat für ihr studentisches Leben eh nicht viel Zeit gehabt. Zu dieser Zeit war Walter ja in Deutschland und sie hat zuhause den Haushalt geschmissen und sich um die Kinder gekümmert. Trotzdem hat sie ihr Studium schon 1887 mit Magna Cum Laude abgeschlossen. Ihr überdurchschnittlich guter Abschluss ist aber von einem Gerichtsfall überschattet worden, wo sie selber darin verwickelt war. Das Ganze hat als kleiner Forderungsprozess vor dem Bezirksgericht Zürich angefangen. Emily hat ihren Mann, der dort gerade in Deutschland gelebt hat, vor Gericht vertreten. Zu dieser Zeit hat sich übrigens jeder als Anwalt betätigen können, auch wenn er nicht Jus studiert hat. Oder besser gesagt, jeder, aber nicht jede. Der Anwalt der Gegenpartei hat gegen die Zulassung von einer Frau als Rechtsvertreterin protestiert und das Bezirksgericht hat ihm Recht gegeben. Zum Fall ist 1887 ein Artikel in der Zürcher Post erschienen.
Bekanntlich wurde sie, Emily Kempin, vom Bezirksgericht Zürich abgewiesen mit der Begründung, dass Aktivbürgerrecht das einzige Requisit, welches die zürcherische Prozessordnung zur Vertretung Dritter vor Gericht aufstellt, komme ihr nicht zu. Denn Aktivbürgerrecht sei das Recht der Ausübung politischer Rechte, welches an die Bürgerpflicht der Steuern, der Leistung von Militärdienst oder Pflichtersatzes gebunden ist. Es sei die Berechtigung des Staatsbürgers in seiner Eigenschaft als solcher in öffentlichen, das Interesse der staatlichen Gemeinschaften berührenden Dingen mitzureden, durch die Abgabe seiner Stimme pro und contra ein Gesetz, eine Wahl zu unterstützen, respektive zu bekämpfen, und die Fähigkeit, durch den Willen der Mitbürger zu einem Amte berufen zu werden. Dieses Recht besitze die Frau nicht.
Und so ist der Streit um das Aktivbürgerrecht der Schweizer Frauen losgegangen. Das Aktivbürgerrecht ist die einzige Voraussetzung für die Anwaltstätigkeit im Kanton Zürich. Darum hat jeder Mann den Anwaltsberuf ausüben, ohne die entsprechende Rechtskenntnis zu haben. Das schießt natürlich besonders an. Ich meine, da steht Emily, die Jus studiert hat und darf nicht als Anwältin vor Gericht erscheinen. Aber jeder und wirklich jeder Mann, egal was für eine Ausbildung er gemacht hat, könnte gleichzeitig als Anwalt tätig sein. Emily hat sich das nicht gefallen und hat beim Bundesgericht eine staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Das ist der Anfang davon.
Herr Präsident, hochgeachtete Herren, gegen den vom Bezirksgericht unter dem 24. November 1886 erlassenen Beschluss, Beleg 1, es sei die Unterzeichnete nach den Bestimmungen des Paragraphen 174 des Gesetzes betreffend die zürcherische Rechtspflege von der Vertretung Dritter in Zivilsachen ausgeschlossen, erhebe ich gemäß Artikel 59 Liter a des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege beim Bundesgericht Beschwerde aus folgenden Gründen. Erstens. Von Geburt und durch Verehelichung Zürcher Bürgerin habe ich nach bestandenem Maturitätsexamen, Beleg 2, mit Einwilligung und in vollem Einverständnis meines Mannes seit dem Sommersemester 1884 an der Universität Zürich juristische Studien obgelegen und gedenke, nach erlangtem Ausweis über dieselben mich der Advokatur zu widmen. Anlässlich einer Prozesssache meines derzeit in Deutschland lebenden Ehemannes habe ich denselben vor Gericht vertreten wollen, wurde aber vom Bezirksgericht Zürich von den Schranken gewiesen, mit der Begründung, das Aktivbürgerrecht, das einzige Requisit, welches die zürcherische Prozessordnung zur Betreibung des Anwaltberufes aufstellt, komme mir nicht zu. Dagegen protestiere ich und stütze mich dabei in erster Linie auf Artikel 4 der Bundesverfassung. In der Person gibt es keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen. Gegen diese Verfassungsbestimmung verstößt das Bezirksgericht Zürich, wenn es in seinem Beschluss vom 24. November dem weiblichen Schweizer Bürger den Besitz des Aktivbürgerrechts abspricht, aus dem einzigen Grunde, weil dieser Schweizer Bürger weiblichen Geschlechts ist.
Andere Frauen vor ihr haben Gleichstellungsrecht zwar schon versucht einzufordern, aber Emily war die erste Juristin und erste Schweizerin, die sich beim Bundesgericht darüber beschwert hat, dass ihre nicht die gleichen Rechte wie den Männern gewährt worden sind. So hat sie die Schweizer Justiz dazu gezwungen, zum ersten Mal Stellung zu nehmen zu der Frauenfrage. Die Stellungnahme hat so getönt.
Wenn nun die Rekurrentin zunächst auf Artikel 4 der Bundesverfassung abstellt und aus diesem Artikel scheint folgen zu wollen, die Bundesverfassung postuliere die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter auf dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, so ist diese Auffassung ebenso neu als kühn. Sie kann aber nicht gebilligt werden. Es bedarf in der Tat keiner weiteren Ausführung, dass man einer solchen Folgerung sich mit allen Regeln historischer Interpretation in Widerspruch setzen würde.
Natürlich ist der Emily ihre Forderung abgelehnt worden. Warum? Der Kantonsrat und ehemalige Professor von der Emily, der Professor Dreichler, hat es auf den Punkt gebracht.
Wenn wir die Frauen zur Advokatur zulassen, so hat das zur tatsächlichen Konsequenz, dass die Frauen den Männern allgemein gleichgestellt werden müssten.
Sie hat einen herben Rückschlag erlitten, aber das Leben hat für Emily weitergehen. Sie hat gewusst, dass sie nach dem Bundesgerichtsentscheid sobald nicht mehr als Anwältin arbeiten können. Trotzdem hat sie 2 Wochen nach Abschluss von ihrem Studium eine Substitutenstelle, also ein Praktikum, im Anwaltsbüro vom Zürcher Advokat Friedrich Meili angefangen. Dort ist eigentlich alles gut gelaufen und Emily hat sogar ein ausgezeichnetes Arbeitszeugnis bekommen nach Ablauf von dem Jahr. Aber hinter den Kulissen ist so einiges abgegangen. Im Mai 1888 hat sich Emily für eine Stelle als Privatdozentin an der Uni Zürich beworben. Der Meili, ihr Arbeitgeber, war der vehementeste Gegner von ihrer Rehabilitation und hat eine wichtige Rolle gespielt in den Verhandlungen an der Uni, die am Schluss zur Abweisung von ihrem Gesuch geführt haben. Laut Marianne Delfos, die ihre Dissertation zum Wirken von Emily Kemp in Spiri geschrieben hat, hat ein Mann mit der gleichen Befähigung wie Emily, Zitat, zweifellos die Stelle als Privatdozent bekommen. Konkret hat das alles bedeutet, dass Emily weder als Anwältin noch als Dozentin arbeiten konnte. Sie also eigentlich wieder am gleichen Punkt war wie vor ihrem Studium. Darum hat sie einen mutigen Schritt gewagt. Sie hat im Herbst 1888 ihren Haushalt, ihre Kinder und ihren Mann gepackt und ist nach New York ausgewandert. Warum New York? Emily ist nach New York eingeladen worden vom amerikanischen Equity Club, wo auf sie aufmerksam worden ist, weil sie die erste Juristin von Europa war. Sie ist dann auch schon in Zürich Mitglied vom Equity Club geworden und ist dieser Einladung gefolgt. Sie hat nämlich kurz nach ihrer Ankunft in der Arbitration Society angefangen zu arbeiten, wo sie unentgeltliche Rechtsauskünfte an unbemittelte Frauen und Männer gegeben hat. Die Arbitration Society ist von der wohlhabenden High Society Lady Fanny Weber gegründet worden, die sich für sozial Benachteiligte eingesetzt hat. Für Emily war ihre Arbeit ein guter Weg, um ihre Englischkenntnis zu verbessern und sich mit dem amerikanischen Recht auseinanderzusetzen. Wegen dem hat sie auch ein paar Rechtsvorlesungen an der New York University besucht und freiwillig in einer Anwaltskanzlei geschafft. Durch ihre Arbeit bei der Arbitration Society hat Emily über Fanny Weber einige Frauen kennengelernt, die sich auch für die Gleichstellung der Frau eingesetzt haben. Endlich, will man fast sagen, weil sie in Zürich ja kein Frauennetzwerk gehabt hat. Ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft ist Emily dann als Hörerin an der Law School von der New York University zugelassen worden. Und nur 14 Monate später, im Mai 1890, hat sie als Privatdozentin an der NYU römisches Recht und englische und amerikanische Rechtsgeschichte angefangen zu unterrichten. Sie war die erste Frau, die an einer amerikanischen Uni Recht doziert hat. Und sie hat somit endlich ihren Traum, Dozentin zu werden, können verwirklichen. Trail sieht darum auch die Zeit in New York als der Emily ihre glücklichste.
Ja, also es ist einerseits ist es ihr Erfolg, andererseits lies ich es aber auch so. Und eben, man hat keine persönlichen Dokumente von ihr, man kann es nicht beurteilen. Aber in meiner Interpretation ist es die Phase, wo sie am glücklichsten beruflich war, obwohl es persönlich wahnsinnig schwierig war und ihre Familie ja dann auch zurückgegangen ist. Aber dort hat sie können sich ausleben, das, was ihr da nie erlaubt war.
Emily hat in New York nicht nur die männlichen Studenten an der NYU unterrichtet, sondern auch junge Frauen, die nicht an der Uni matrikuliert waren. Sie und ihre New Yorker Freundinnen haben kurzerhand ihre eigene Schule gegründet, nämlich die Emily Kempin Law School. Die sogenannte Women's Law Class ist wiederum finanziell unterstützt worden von der Fanny Weber und anderen High Society Ladies. Emily hat es auch geschafft, die New York University für ihre Anliegen zu gewinnen und die Women's Law Class ist mit der NYU zusammengeschlossen worden. Das heisst, endlich sind Frauen im Staat New York offiziell zum Rechtsstudium zugelassen, auch wenn zuerst mal nur an einer Uni. Nach 2 Jahren Unterricht bei der Emily haben 13 Frauen ein Abschlusszeugnis für ein absolviertes Jurastudium bekommen. Die Diplomfeier ist sogar in der New York Times gekommen.
der Artikel von der New York Times, der bei dir einmal vorkommt, mit Frauen, die abschliessen, mit Women's Law Class, oder? Und dann sagen sie, die sehen aber nicht aus wie irgendwie die männlichen Anwälte, die sehen ja ganz hübsch aus. das hat mich sehr überrascht. Also irgendwie hat es mich überrascht und irgendwie hat es mich eben auch nicht überrascht, dass man, wenn es einen Artikel gibt über die wahnsinnige Leistung, oder? Und das Novum, über was redet man? Über die Kleider, die sie haben.
Ja klar, das ist immer noch, man redet über Kleider und über die Frisur und das Make-up bei den Frauen. Ich glaube aber, was der Artikel auch noch meint, ist ja, das sind trotzdem, also die haben ihre Weiblichkeit behalten, das sind jetzt nicht eben so die sogenannten Mannsweiber, wie es ja die Johanna Spiri auch sagt, Frauen, die studieren, sind Mannsweiber. Also ich glaube, die Angst, dass jetzt da die in Hosen rumlaufen und so auftreten wie sie, kommt da auch noch irgendwie raus und sie dann doch gerade wieder klein machen. Ah, sie haben aber noch herzige Kleidchen an.
Also. Genau, also, sie sind immer noch gleich.
Man kann sie nicht so noch kontrollieren.
Die Emily ist aufgeblüht in New York. Sie ist am Anfang gestanden von einer glänzenden Karriere. Mit ihrer Lehrtätigkeit an der Women's Law Class hat sie genug verdient, um ihre Familien zu ernähren. Und sie war bekannt und beliebt in New Yorker Kreisen, sogar bewundert für ihre juristischen Fähigkeiten. Aber ihre Familie hat sich nie so eingelebt wie sie. Der Walter ist Ende 1889 mit dem Kind wieder zurück in die Schweiz und hat Emily so vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Nach nur 2,5 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Juristin in New York ist sie im Frühling 1891 in die Schweiz zurück. Zuerst vermeintlich vorübergehend, aber sie ist nachher nicht mehr nach New York. Zurück in die Schweiz hat sie versucht, als Privatdozentin an der Uni Bern angenommen zu werden, aber ohne Erfolg. Gleichzeitig hat sie sich auch wieder an der Uni Zürich beworben. Beide Bewerbungen haben wieder heftige Diskussionen ausgelöst und sind schlussendlich abgelehnt worden. Aber in Zürich hat man Emily nach einem Meinungsumschwung in der Erziehungsbehörde trotzdem zu Probevorlesungen eingeladen. Zwischen 1892 und 1895 hat Emily als Privatdozentin 2 bis 4 Stunden wöchentlich Vorlesungen gehalten. Sie hat damit aber nicht viel Geld verdient. 1893 hat sie zusätzlich nach amerikanischem Vorbild einen Frauenrechtsschutzverein gegründet in Zürich, der 2 ganz klare Ziele hatte. A. Die Hebung der rechtlichen und sozialen Stellung der Frau und B. Der Schutz der Frauen in der Verfolgung ihrer Rechte. Dazu hat die Beratungsstelle für Frauen gehört, wo Emily jeweils am Montagabend im Frau-Münster-Schulhaus gratis Rechtsberatungen für mittellose Frauen durchgeführt hat. Meistens ist es bei diesen Beratungen um Scheidungen und häusliche Probleme gegangen. Gleichzeitig hat Emily zusammen mit dem Walter ein Rechtsbüro gehabt, um Geld zu verdienen. Nur ist dieser Plan nicht wirklich aufgegangen. Das Geschäft ist schlecht gelaufen. Und die Ehe auch. Vielleicht haben die zwei Sachen auch einen Zusammenhang gehabt. Jedenfalls ist Emily 1895 ohne den Walter nach Berlin, um dort ein Rechtsbüro aufzumachen, wo das Geschäft dann auch besser gelaufen ist. Aber dann ist es bergab. Der Emily war es nicht vergönnt, sich als erste Juristin von Europa auf ihren Errungenschaften auszuruhen. Im Gegenteil. Sie ist in der psychiatrischen Klinik Friedmatt in Basel an einem Krebsleiden gestorben, nachdem sie schon ein paar Jahre in Sanatorien gelebt hat. Über diesen Lebensabschnitt weiss man vor allem wegen der Schilderungen von der Agnes, ihrer Tochter, Bescheid. Die hat geschrieben, der Grund, warum die Emily überhaupt eingewilligt hat, in einer Klinik zu leben, sei sie, dass sie schlicht und einfach nicht mehr mögen hat. Die Agnes und eine sogenannte Gönnerin haben Emily am 15. September 1897 zu der Pflegeanstalt Berolinum zu Berlin gebracht. Die Agnes hat ihre Mutter nachdem nie mehr gesehen. Der Arzt im Berolinum hat bei der Emily eine Geisteskrankheit diagnostiziert und hat geschrieben, Frau Dr. Kempin bedarf der Behandlung in einer Irrenanstalt. Sie ist entmündigt worden, ausgerechnet sie, und in die Anstalt Friedmatt überführt worden. Obwohl sie immer wieder hat ins Burghölzli in Zürich wechseln, hat man ihr das nicht erlaubt. Sie hat sich sogar mal brieflich um eine Stelle als Haushälterin beworben, wo sie in der Zeitung gesehen hat. Sie ist offensichtlich gegen ihren Willen in der Anstalt behalten worden. Aber das Ganze ist kompliziert zum Einschätzen, wie Trail zu Recht sagt.
Es ist natürlich aus der heutigen Perspektive extrem schwierig, weil man hat auch da nur die Krankenberichte, die von Ärzten geschrieben worden sind. Therapiemassnahmenspalten ist leer. Also man weiß nicht, wie sie behandelt worden ist. Es ist die Zeit der Elektroschocks auch. Und ich denke, also man hat sie ja wirklich in dem Sinn weggeschlossen. Also sie ist zwar selber gegangen, aber man hat sie nicht mehr rausgelassen. Und wie viel da wirklich krankert ist und wie viel sie krank gemacht worden ist durch das System, ist aus heutiger Perspektive extrem schwierig zu beurteilen. Ich bin in die Klinik auch gegangen und habe mit Leuten geredet und sie meinen, dass sie eine Art Schizophrenie gehabt hat, ausgelöst durch ein Burnout. Das ist so, was man heute glaubt, aber das kann man nicht mehr zurückverfolgen.
Eigentlich ist es ein Fragezeichen.
Es ist ein Fragezeichen, ja.
Schlussendlich ist Emily am 12. April 1901 ihrem Krebsleiden erlegen. Besonders bitter ist, dass Emily zwar noch miterlebt hat, wie 1897 der politische Entschluss gefasst worden ist, Zürcher Frauen zur Advokatur zuzulassen, sie selber aber von dem nicht mehr konnte profitieren. Und auch in Amerika war sie nicht die erste Anwältin, sondern sie hat die ersten Anwältinnen ausgebildet. Ich habe nicht einmal alles erzählt, was in ihrem bewegten Leben passiert ist. Und trotz dieser unglaublichen Geschichte wissen so viele Leute so wenig über diese Frau.
In Zürich, eben, wenn man sich ein bisschen befasst mit der Geschichte vom Schweizer Frauenrecht, dann kommt der Name relativ schnell. Aber jetzt in New York selber, du bist ja nach New York und hast dort noch so ein bisschen recherchiert. Kennt man dort Emily Kempin-Spiri noch oder ist sie auch fast ein bisschen in Vergessenheit geraten?
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Kreisen dass man nachfragt. Also ich habe ja mit der Historikerin Virginia Drachmann geredet, die ein Buch geschrieben hat, wo Emily Kempin selber auch drin vorkommt. Und sie hat ein extremes Wissen über Emily Kempin-Spiri in dieser Zeit in New York. Was mich ein bisschen schockiert hat, ist, dass es einen Lehrstuhl gibt an der NYU, wo nach Emily benannt ist. Und ich habe zwei von diesen Professoren angeschrieben in der Zeit, in der ich das Projekt verfolgt habe. Das waren ein paar Jahre. Da hat es gerade einen Wechsel auf dem Lehrstuhl. Und beide hatten keine Ahnung gehabt, wer Emily Kempin-Spiri war. Und das habe ich sehr erschreckend gefunden.
Warum ist Emily eigentlich nicht bekannter?
Ja, es ist auch erstaunlich, dass zwar das Sofa dort steht, dass es die Plakette gibt, dass sie immer wieder genannt wird, zusammen mit der Meta von Salis und anderen Lydia Escher-Welti auch. Aber dass man eigentlich relativ wenig über sie weiß. Und ich glaube, das liegt mitunter daran, dass sie Juristin war, was auf Anhieb einfach ein nicht ganz einfach zugängliches Gebiet ist. Also die Sachen zu lesen, die sie geschrieben hat, die Artikel, die Eingaben, all die Paragraphen, die zu lesen, zu verstehen, das ist nicht ganz einfach. Und halt auch nicht so knackig für das Publikum. Also es ist nicht wie jetzt, wenn man einen Film macht über eine Künstlerin oder über Iris von Rothen. Das ist auf Anhieb, hat man da eine Fülle von Bildern, von Farben, von Geschichten im Kopf. Und das gibt es bei der Emily Kempin in dem Sinn nicht.
Und was machen wir jetzt mit dem blauen Sofa im Lichthof? Ich denke, das Sofa macht Sinn, weil Emily Kempin-Spiri das Fundament aufgebaut hat für spätere Anwältinnen und generell für das Recht von Schweizer Frauen. Sie hat dafür immer wieder die grössten Hindernisse bezwungen. Und wir können uns heute auf den Errungenschaften von der Emily Kempin-Spiri ausruhen. Das war es für diese Woche. Aber ich möchte noch schnell meinen Dank aussprechen an meine zwei Vorleser heute. Sophie Schmid, meine beste Freundin, die passenderweise dieses Jahr ihre Anwaltsprüfung macht. Und mein Vater, der Andi Tanner. Wenn ihr mehr Turicano wollt, folgt mir auf Instagram oder Facebook oder abonniert meinen Newsletter auf www.turicano.com.